ARD.
Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal. Boah, der ist so hinterhältig.
Ужасный человек. Schrecklicher Mensch.
Jetzt hast du gesagt, Nein. Schrecklicher Mensch. Sag mal, wie würdest du zum Beispiel einen Hund bezeichnen, der, keine Ahnung, versucht, ein Leckerli zu erbetteln? Und dann sich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, clever verhält. So ein bisschen clever, ein bisschen hinterhältig, ein bisschen raffiniert. Vielleicht ist sneaky der richtige Begriff. Der versucht, dich auszutricksen, damit du ihm ein Leckerli gibst.
Also wie würdest sneaky du ihn auf Russisch, wow, das ja, ist immer sneaky. Eine krasse Aufgabe.
Mach mal.
Und Mila что-то просит.
Er fragt lieb danach. Oh, ja, du bist zu lieb.
Okay, ich muss jetzt echt mal nachdenken, weil das ist wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Joke von dir und ich blick das noch nicht.
Ist kein Joke, es ist ein Wort.
Ist kein
es
Joke.
Ist einfach ein Wort, was ich sehr lustig fand.
Ja, ein Wort. Es ist nur ein einziges
es
Wort.
Es ist nur ein einziges Wort.
Schon okay.
Mal ein Tipp.
Weiß ich nicht. Sag's mal bitte.
Okay, warte. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass das eine Kombination aus den Worten clever und arsch ist.
Ah, okay. Umne i durak oder jopa.
Nicht ganz. Hitra jope.
Hitra jope?
Ja.
What? Das habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht. Meine Mom hat mir einen Reel geschickt, wo eine Hitra jope Sabatschka zu sehen und auch geschrieben war. Und ich musste erst mal googeln, was mit ihrem Po los war, bis ich verstanden habe, dass das bedeutet. Hitra jope bedeutet übersetzt hinterhältig, sneaky, raffiniert oder hinterlistig. Hitra kennst du, oder?
Ja, genau. Hitra, ja. Also eigentlich so, ne?
Ja, frech, so, wie würdest du das so frech? Genau, frech.
Hitra. Ja, frech. Würde ich es wahrscheinlich sagen.
Also wörtlich übersetzt wäre das also frecharschig oder so.
Frecharschig. Ja, hinterhältig. Ja, okay. Aber ich weiß jetzt, was du meinst. Aber habe ich noch nie gehört. Das ist ein spannendes Wort. Kann ich mir mal merken.
Ja, und ihr alle da draußen jetzt auch offiziell.
Ja.
Und damit schön, dass ihr alle mit am Start seid bei
yes,
eurem Podcast.
Hello.
Bei den netten Mädchen vom SWR, von Das Ding. Ja, nice. Cool,
ja,
dass wir hier in dieser
cool.
Runde zusammengekommen sind.
In dieser Runde spannenden, überraschenden Runde. Mein Gott, ja. Dass wir hier zusammen sitzen. Wer hätte das gedacht?
Ich weiß auch nicht. Völlig, völlig was Neues mal.
Vor allem, wenn jetzt die Folge rauskommt, sind wir ja sowieso alle verwirrt, weil Ostern ist ja vorbei, aber nicht für alle Menschen.
Nicht für alle Menschen.
Das ist ja das Komische. Es ist
bei
verwirrend.
Bei uns oder bei vielen Leuten, die in irgendeiner Form was zu tun haben mit dem orthodoxen Glauben, bei denen fängt es dann das eigentlich an, oder?
Ja, am 16. April, am Sonntag, geht es ja dann richtig los. Davor ist die 40-tägige Fastenzeit eigentlich bei den orthodoxen Christen. Und ich glaube, wir haben darüber richtig viel schon gesprochen in einer Folge genau vor einem Jahr. Die heißt irgendwas mit keine Hasen an Ostern. Wir haben erklärt, warum es keine Hasen an Ostern gibt. Weißt du das noch? Haben wir noch alles irgendwie in Detail besprochen? Könnt ihr auf jeden Fall mal anhören. Folge 17 ist das, habe ich mal nachgeschaut. Und keine Ahnung, also jetzt, wo wir schon so ein bisschen sind bei verwirrt sein und wann feiern wir Ostern, wann feiern deutsche Leute Ostern, orthodoxe Christen. Ich weiß nicht, kennst du diese Umfragen oder diese YouTube-Videos, wo die Leute gefragt werden, was passiert eigentlich an Ostern? Und die Menschen haben keine Antwort drauf.
Oh Mann.
Kennst du das?
Bitte sag mir jetzt nicht, dass du mich jetzt fragen möchtest, was an Ostern passiert.
Ja, aber was passiert denn an Ostern?
Es hat was mit
komm.
Jesus zu tun.
Ja.
Auferstehung, oder?
Richtig.
Oh Gott, puh. Das wäre jetzt ganz schön peinlich gewesen.
Es ist immer so witzig, weil manche Leute sagen so, der wurde geboren oder nie? Oder nie? Wie kommen eigentlich die Hasen? Also hat das irgendwas mit Hasen zu tun?
Das mit den Hasen weiß ich tatsächlich nicht, warum, wie das dann passiert ist mit den Eiern und Hasen und was die miteinander zu tun haben. I have no idea.
Oh, das ist immer so geil. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, ich weiß jetzt echt, was an Ostern passiert. Okay, Jesu, Auferstehung und Weihnachten, Geburt.
Mhm.
Und das war's aber auch schon.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich ganz, ganz untypisch für Menschen, aus Russland oder aus der Ukraine oder die, die eben diesen orthodoxen Glauben haben, weil da die Kirche eine sehr große Rolle eigentlich spielt und so Geschichten aus der Bibel in der Familie auch sehr oft besprochen werden. Also bei uns in der Familie war das immer so, dass wir öfter mal drüber gesprochen haben, was das eine Fest, das andere Fest bedeutet, warum man in die Kirche geht und Ikonen, so kleine Ikonen zu Hause hat und so. Und ja, meine Familie.
Das sind so Figürchen, ne? Diese Ikonen. Oder was genau ist das nochmal?
Also eine Ikone ist eigentlich ein Bild, eine Abbildung von ja kirchlichen Motiven. Meistens ist das Mutter Maria und Jesus. Mhm. Und ich hatte eine kleine Ikone, habe die, glaube ich, zur Taufe oder so bekommen oder später gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist eigentlich gewesen wie so ein ganz kleines Stück Bild, also wie so ein kleines Gemälde und da drin irgendeine biblische Figur abgebildet.
Ah, ja. Ja, du siehst,
und das hängt halt in allen möglichen Kirchen rum.
Mein Know-how zu dem Thema ist sehr begrenzt, sagen wir es so.
Mein auch. Aber du hast ja auch, das passt ja eigentlich auch dazu, weil du hast ja in der letzten Folge noch ganz klar gesagt, ich bin bekenntnislos, was auch immer das heißt, ich weiß es gar nicht. Was heißt bekenntnislos? Heißt,
dass du nicht getauft wurdest, dass es nicht in deinen Dokumenten steht, dass du quasi irgendeinem Glauben zugehörst.
Ah ja, okay.
Soweit ich weiß.
Gute Frage von mir. Was ist eigentlich bekenntnislos?
Was bist du eigentlich?
Ja, und ich weiß nicht, wir haben auch noch nie so richtig drüber geredet und es soll jetzt auch keine Folge werden über, keine Ahnung, Glaube und Religion, dass wir da krass in die Tiefe gehen, würde ich sagen, ja. Weil damit
ist ja auch ein sehr persönliches Thema, würde ich mal sagen, ne? Mhm.
Genau, aber es ist auf jeden Fall bei russischsprachigen Familien halt ganz anders als bei deutschen Familien, dass die Kirche eben eine größere Rolle spielt. Du hast gesagt, du bist bekenntnislos, also spielt anscheinend die Kirche bei dir im Leben, in deinem Alltag nicht so eine große Rolle. Deswegen die Frage der Woche an dich, Valeria.
Yes.
Welche Rolle spielt denn Religion in deinem Leben?
Wow. Also, wir fangen bei meiner Geburt an.
Okay, spulen wir zurück ins Jahr 1900 irgendwas.
94. So, ich habe tatsächlich zu diesem Thema, wir haben uns ja besprochen, weil es eben so ein persönliches Thema ist, dass wir das heute in dieser Folge behandeln möchten. Und dafür habe ich mit meiner Mama geredet, weil ich eigentlich wissen wollte, wie das dazu kam, dass ich eigentlich nicht getauft bin, weil ich meine, ich wurde eigentlich getauft, aber ich habe dann nicht so richtig gewusst, inwiefern. Also warum steht es nirgendwo festgeschrieben, dass ich das wurde? Und ne, also warum ist mit meinen deutschen Dokumenten nichts festgehalten? Wie kam es dazu? Und wie war es eigentlich für Sie? Weil ich bin nicht religiös großgezogen worden oder wir alle nicht, eigentlich keinerlei Berührungspunkte damit gehabt. Und ich habe sie eigentlich gefragt, wieso nicht? Also wie es bei ihr ausschaut und warum sie entschieden hat, das so zu handhaben. Und ich fand es total spannend, weil du sagst, Religion spielt eine große Rolle. Bei ihr, sie hat gemeint, in den 60er und 70er Jahren in der UdSSR, da gab es quasi keine Religion. Also sie meinte, wenn jemand in der Schule herausgefunden hätte, dass man betet oder sowas, dann hätte man einfach richtige Probleme bekommen. Also dann hätte man zum Beispiel zu so Fahrten nicht mitgedurft, hat sie mir gesagt. Also sie hat
durch
gemeint,
den Kommunismus wurde das verboten. Ja.
Sie hat nämlich gesagt, nach dem Motto, du musst nur an die Partei glauben, so wie du an Gott glaubst. Also die Partei war für die Leute damals der Ersatz oder so. So hat sie mir das zumindest erklärt. Und deswegen hat sie auch gemeint, hat sie nie daran geglaubt, weil es kein Ding war, hat keine große Rolle gespielt, so wurde sie groß, es gab keinen Religionsunterricht, keiner hat mit ihr in der Familie darüber geredet. Also sie hat gemeint, sie hat auch nie mit ihren Eltern über sowas geredet oder so, also meine Großeltern. Hat dann so später ihren Zugang zu dem Glauben gefunden. Und jetzt kommen wir zu meiner Geburt, weil ich glaube, ich habe das jetzt erst so richtig von meiner Mutter erklärt bekommen, per Sprachnachricht. Es war, also meine Geburt ist anscheinend ein total krasses Ding gewesen. Nachdem ich das so gehört habe, habe ich mich gefragt, wie zum Teufel ich auf die Welt gekommen bin. Gesund, I don't know.
Was?
Es ist wirklich krass.
War das nicht in der Badewanne?
Ja, genau, 1994 in der Badewanne. Und sie hat gemeint, damals hat keiner zu Hause geboren. Die meisten Leute sind ins Krankenhaus gegangen, weil das halt schon sehr, sehr risikoreich war in den 90er Jahren, zu sagen, ich bleib zu Hause mit einer Hebamme. So, was ich aber nicht wusste und jetzt herausgefunden habe, weil ich sie gefragt habe, wie kam es denn dazu, dass ich dann irgendwie getauft wurde oder auch nicht oder was genau war das? Und sie meinte, ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil, und jetzt kommt es, ich war ja eine Frühgeburt. Also ich bin mehrere Wochen früher auf die Welt gekommen, weil meine Mutter ist anscheinend irgendwie hingefallen, als sie Kartoffeln getragen hat für den Olivier, ironischerweise.
Wow, was eine Geschichte, ich glaub's ja nicht.
Pass auf, es fängt jetzt erst an, mir hat sich alles zusammengezogen, als ich das gehört habe. Also vielleicht eine kleine Triggerwarnung an diejenigen, die so komplizierte Geburt und so sich das jetzt nicht anhören können. Können ein paar Sekündchen nach vorne spulen. Aber sie hat gemeint, dann ist anscheinend.
Und was ist mit mir, wenn ich.
Ja, du musst da jetzt durch.
Okay, alles klar.
Sie hat gemeint, auf jeden Fall hat sie dann Fruchtwasser verloren. Aber sie hat nicht verstanden, weil ich ihr erstes Kind war, dass das nicht gut ist. Sie hat gedacht, das ist normal. Und sie war noch 2 Tage lang, hat sie noch Sachen gemacht, während das Fruchtwasser ausgelaufen ist, weil sie auch keine Wehen hatte während der Zeit.
Oh, das heißt, würde jetzt irgendwie eine russische Person sagen, typisch russische Frau, sie hält alles durch, stark wie ein Stein.
Sie hat noch im Institut Prüfungen abgelegt, hat sie gemeint, 2 Tage vor meiner Geburt. Dann hat sie irgendwann die Hebamme angerufen und gemeint, ja, so und so schaut's aus. Und die war dann so, was ist los? Seit wann verlierst du Wasser? Und sie so, seit 2 Tagen. Sie so, und du hast keine Wehen? Sie so, nein. Und dann hat sie gemeint, okay, ab jetzt kann sie diese Geburt nicht mehr verantworten. Und sie muss jetzt auf jeden Fall getauft werden. Weil nur Gott kann ihr helfen, so ungefähr. Und meine Mutter war dann so, okay, also das war wohl extrem krass, weil sie meinte, unter schweren Umständen konnte man sich wohl irgendwie schnell taufen lassen. Und das war dann so ein Umstand, wo, sie hat es gesagt, Svishenik, weißt du, was das heißt?
Ja, genau, Pfarrer, Priester.
Der Pfarrer, also, genau. Der kam dann quasi zu ihr nach Hause, hat sie getauft. Hat gemeint, jetzt müssen wir beten, dass die Wehen einsetzen. Auch geil, ne? Geiler Umgang damit. Statt ins Krankenhaus zu fahren, statt zu sagen, keine Ahnung, wir brauchen medizinische Hilfe, haben sie sich einfach auf irgendwie den Glauben verlassen. Meine Mutter war ja zu dem Zeitpunkt nicht mal großartig gläubig, so wie ich das verstanden habe. Aber, was halt so krass war, sie hat dann gemeint, ja, und um Punkt 12 Uhr haben wirklich die Wehen eingesetzt, nachdem sie getauft wurde. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, ein Kind Gottes, hier bin ich, Leute, hier bin ich, ich bin da.
Tochter, die Schwester Jesu.
Spaß. Genau, ich weiß auch nicht, vielleicht auch der Antichrist, nein, Spaß. dann haben sie gesagt, so das Kind muss auf jeden Fall dann auch getauft werden, weil das funktioniert, das ist so krass und bla und keine Ahnung was. Ja, dann war es wohl auch eine sehr schwere, komplizierte Geburt zu Hause. Ach, da hat alles funktioniert. Sie hat gemeint, dieses Weihwasser durfte man auch nicht durch den Abfluss, also aus der Badewanne raussickern lassen, sondern du musstest den mit Eimern nehmen und auf den Boden, damit quasi das Wasser auf dem Boden landet und nicht einfach im Abfluss. Und das, sie hat dann gemeint, mein Vater hat das irgendwie ganz lange gemacht, hat die ganze Nacht irgendwie Wasser aus der Badewanne mit Eimern runtergelassen.
Ich liebe diese chaotischen Geschichten von russischen Familien, weil immer passiert da irgendwas, was so richtig absurd ist, was in anderen Augen
es fühlt ein sich für Chaos. Mich wirklich. Ist, ja, Chaos, Absurdität bis zum geht nicht mehr und irgendwie hat es trotzdem alles geklappt und dann hat wohl der Pfarrer oder wer auch immer gesagt, okay, jetzt ist sie getauft, also auch so, ne, mit runtertauchen und so 3-mal, keine Ahnung, was man da alles machen muss, 7 Jahre lang braucht sie jetzt nicht mehr getauft werden und dann muss man es erst wieder machen, so. Aber es war halt nirgendwo festgestanden, also niemand hat irgendwie ein Papier ausgehändigt mit, sie ist jetzt getauft, so. Und dann waren wir aber halt in Deutschland und hat sie gemeint, dann sind wir nach Russland wieder zurückgefahren, nachdem wir ausgewandert sind, dann hat sie da kurz überlegt, mich taufen zu lassen, da ist aber alles schief gelaufen. Also die Zeremonie hat früher angefangen, wir waren zu spät, ich habe mir einen Finger eingeklemmt und so. Und meine Brüder waren auch nicht da und irgendwie hat sie dann gesagt, nee, das sind zu viele schlechte Omen, abergläubisch wie sie ist. Und dann hat sie gemeint, brauche ich nicht, machen wir nicht. Dann hatten wir noch einen Versuch in Deutschland, wo sie es irgendwie überlegt hat, aber da gab es keine Patentante oder Patin für mich oder so. Und dann haben sie gesagt, ganz ehrlich, dieses ganze Hin und Her wollen wir nicht. Sie soll einfach später selbst entscheiden, was sie machen möchte. Wozu eigentlich den ganzen Stress? Und deswegen habe ich dann quasi selbst dann auch noch überlegt, ob ich das will oder nicht. Hatte eine kurze Phase, wo ich dachte, oh, ich will wirklich so ein Kreuz tragen als Teenie und das ist was bedeutet und so. Rückblickend bin ich aber sehr froh, dass ich da nie durchgegangen bin mit diesen Plänen oder mich habe irgendwie taufen lassen und bin sehr, sehr froh, dass ich quasi unabhängig von irgendwelchen Religionen oder so groß geworden bin und halt eher so, auch durch den Ethikunterricht, den ich rückblickend, ich habe ja in der letzten Folge drüber geredet, sehr wertvoll fand, weil wir über alle Religionen gelernt haben. Das hat mich bereichert eigentlich, eher so einen offenen Blick für alle möglichen Sachen zu haben, aber halt auch einen Abstand zu dem Ganzen.
Was ich spannend fand jetzt gerade, dass du einfach jetzt erst herausgefunden hast, wie chaotisch eigentlich diese Geburt war. Weil normalerweise, also ich kenne das bei irgendwie Geburtstagen oder Silvester, nee, Silvester jetzt nicht, aber eher bei Geburtstagen von Kindern, holen die Eltern erstmal alle Geschichten raus, exakt wie, also detailliert, wie die Geburt abgelaufen ist. Deswegen frage ich mich, warum dir deine Mutter das bisher verschwiegen hat.
Wahrscheinlich, weil es wohl so, es war wohl eine ganz schlimme, schlimme Erfahrung für sie. Und sie hat immer zu mir gesagt, das ist mal eine Geschichte für wann anders. Für wann anders und so. Und ich wusste nur, dass es kompliziert war. Ich habe dann immer so über die Jahre stückchenweise Informationen bekommen. Aber das mit den Wehen, mit dem Wasser und mit dem Taufen, das habe ich wirklich, wenn der Podcast nicht wäre, weiß ich nicht, wann ich das erfahren hätte.
Eben.
So krass.
Also, Gott sei Dank gibt es den Podcast. Nein, Spaß. Also wegen Gott. Ja, egal.
Ja, ja, wie schaut es denn bei dir aus? Willst du vielleicht auch eine extrem persönliche Geburtsstory mit dem Rest der Welt teilen,
also,
wie ich jetzt gerade?
Das Besondere an meiner Geburt ist, dass ich an dem Tag zur Welt gekommen bin, an dem meine Mutter Geburtstag hat.
Wow.
Also ich habe keinen Tag gewartet ich und meine Mama haben am selben Tag deswegen Geburtstag. Das fand
wie
sie
oft hörst du den Joke, oh, du warst ein tolles Geschenk für deine Mama?
Ach, hör auf. Noch nie gehört.
Cool, ich bin die Erste.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke.
Nee, jedenfalls, also die Geburt war, glaube ich, soweit gut. Aber darum geht's ja eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, so,
so
Leute, ey, ihr erfahrt gerade die intimsten Details über uns.
Vor allem über unsere Mütter, ey.
Ja,
oh Mann. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber ja, Richtung Taufe, da kann ich auf jeden Fall auch ein bisschen vielleicht mehr sagen als du, weil du das natürlich selbst nicht mitbekommen hast mit deiner Taufe.
Ja.
Aber bei mir war das so, ich wurde auf jeden Fall in Russland getauft. Also man nennt das ja auch auf Russisch jemanden Christit.
Mhm.
Und da habe ich auch, ich weiß auf jeden Fall, ich war kein Baby, weil ich kann mich ganz minimal daran erinnern, dass ich in eine Kirche gegangen bin, dass da viele Leute waren, dass ich getauft wurde und dass ich auch eine Taufpatin, also Krosnaya Mama, habe ich bekommen. Das ist eine Person, die unbedingt dabei sein muss, die
Krosnaya Mate oder so, ne?
Ja, genau, Krosnaya Mama. Mhm. Genau, und das kann eigentlich jeder werden. Also es kann irgendein Freund von der Familie sein, ein Verwandter, Tante, Onkel, Opa, Oma, alle möglichen Familienmitglieder können eigentlich Taufpate werden.
Ja, und das fand ich so krass, weil sie gemeint hat eben, dass es bei mir ja jemanden irgendwie gefehlt hat oder beziehungsweise dann haben sie kurz überlegt, ob sie einfach eine fremde Person fragen, die meine Tante sein möchte, aber niemand wollte diese Verantwortung für, also das war ganz wild irgendwie, ich habe das nicht so ganz geblickt.
Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass es bei deutschen Kids so ist, wenn man Taufpatin von jemandem wird, dann schenkt zum Beispiel diese Taufpatin auch oft Geld dem Kind, das geboren wurde. Aber da ist es gar kein Thema. Also klar, man schenkt vielleicht ein Geschenk, aber daran kann ich mich gar nicht erinnern, dass Geld überhaupt irgendeine Rolle gespielt hat, sondern ich weiß, ich habe auf jeden Fall diese Taufpatin gehabt und das war eine wohl gute Freundin von meinem Vater, glaube ich. Ich bin da auch echt ganz schlecht darin, weil ich eben diese Person sehr selten gesehen habe danach. Also ich weiß, dass sie existiert und ich weiß, dass als ich diese Taufpatin mal, ich glaube in Pskow oder St. Petersburg irgendwo gesehen habe damals, dass sie mir gesagt hat, ja schön, hey, bla bla, haben ein bisschen gesprochen und sie meinte, sie betet für mich täglich.
Wow.
Und das fand ich so krass, weil damit hat sie eigentlich gezeigt, dass sie eine enorme Verbindung zu mir hat, ohne dass ich sie eigentlich gut kannte und ohne dass ich diese Person jetzt auch heute noch gut kenne. Und ich muss auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen, welche Person das genau ist und wo sie aktuell lebt. Also ich habe viele Fragen, die muss ich alle noch klären, aber da merkt man, dass man da sich mit diesen Geschichten eigentlich gar nicht auseinandersetzt, weil mir eben diese Religion nie wichtig war. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall bei meinem als ich getauft wurde, habe ich auf jeden Fall so ein Krestik bekommen, also so eine kleine Kreuzkette.
Ja.
Die kriegt ja jeder, der getauft wird in Russland oder zumindest in der orthodoxen Kirche kenne ich das so. Das ist irgendwie entweder eine silberne oder eine goldene Kette, die muss man davor besorgen, kaufen und muss immer dabei haben, wenn man in die Kirche geht. Also ohne Krestik sollte man nicht in die Kirche gehen, das ist einfach Tradition.
Wirst du dann nicht reingelassen, wird es kontrolliert?
Nein. Das wird nicht kontrolliert, aber es ist natürlich so ein Gefühl
du
des Glaubens.
So, oh, oh. Ja, okay.
Ja. Und Ja, bei mir war das eigentlich immer so, dass meine Eltern auch kaum religiös sind. Ich würde sagen, mein Vater eher schon, weil er sogar in einer Kirche mal gesungen hat. Also er ist Musiker und musste in Russland noch mit vielen, vielen anderen Dingen außer Komposition und Klavier spielen und unterrichten, auch Geld verdienen. Und deswegen war der in einem kirchlichen Chor und hat dort gesungen, hat dort viele Freunde gehabt. Und deswegen hat er mich auch ab und zu mal zur Kirche mitgenommen, einfach um sich das mal anzuschauen, wie das da funktioniert.
Oh, okay.
Wie man zum Beispiel an solchen Osterbräuchen oder
erinnerst
an so
einem, du dich daran?
Wie
du
ich da erinnere mich daran auf jeden Fall. Ich habe damals halt einfach sehr wenig verstanden, weil ich einfach viele ältere Menschen gesehen habe, die beten, die eigentlich gemeinsam auch gute Zeit haben, danach lecker essen und so. Und dann werden irgendwelche Rituale gelebt, die ich aber damals auch natürlich als geiles Kind einfach nicht gecheckt habe, was machen die Leute da. Ich bin halt einfach mitgegangen. Und so war das eigentlich die ganze Zeit. Auch meine Mama hat mich ab und zu mal in die Kirche mitgenommen, aber sehr, sehr selten. Also wirklich, oh Gott, ich will gar nicht, einmal alle 4 Jahre einfach, um eine Kerze aufzustellen für die Gesundheit der Menschen, die man kennt, und für die Verstorbenen.
Die Verstorbenen, ja, das kenne ich auch, genau. Aber das ist ja in Deutschland, glaube ich, auch so, ne, dass man ja Kerzen für Verstorbene anzündet in Kirchen.
Wahrscheinlich ist es so. Ich weiß es nicht. Aber meine Mama hat auch immer gesagt, ja, zum Beispiel für sie, sie hat mich nie religiös irgendwie erzogen, weil sie selber auch aus den Gründen war, die deine Mutter auch hatte, das nie vorgelebt bekommen hat von ihren Eltern zum Beispiel, weil sie das nie so präsent hatte auf dem Silbertablett. Hey,
weil
hier
auch Sowjetunion,
ist
oder?
Die Bibel, genau, weil Sowjetunion, weil alle in der kommunistischen in dem kommunistischen Regime gelebt haben und dort das einfach, dort das sowas nicht gab.
Ich finde es so spannend. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, bis ich meine Mutter gefragt habe dazu. Das ist einfach total crazy. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Ja. Und erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben die Menschen dann wieder angefangen, vermehrt religiös zu werden und in die Kirche zu gehen. Und aber es ist halt trotzdem für voll viele Russen und Russen einfach ein Ding. Also meine Familie da, die da noch lebt, mein Onkel zum Beispiel, der ist richtig, ich würde jetzt auch nicht sagen, so, der ist richtig aktiv gläubig. Ne? Also es ist auch so unterschiedlich. Jeder geht da super individuell mit dem Glauben um.
Ja.
Und genauso ist es auch bei ihm zum Beispiel. Natürlich war ich auch, als ich in Krasnodar war, 2019, war ich auch bei der Taufe von der Tochter von meinem Cousin, und das war auch ein Riesending, ne? Alle, die ganze Familie, Freunde versammeln sich. Wir treffen uns alle vor der Kirche. Die Frauen müssen einen Rock tragen oder ein Kleid, also keine Hose. Das ist irgendwie auch Tradition so.
Das ist so weird irgendwie.
Ja, Frauen müssen Kopftuch tragen in der Kirche immer. Männer können natürlich gehen, wie die wollen. Das ist auch immer absurd.
Natürlich.
Ohne Kopfbedeckung. Natürlich. Anscheinend ist es halt so, ich weiß nicht, also zumindest so, wie ich es verstanden habe, ist, dass hier und da mal schon Frauen mit einer Hose reingelassen werden, aber es ist halt, nicht gern gesehen, und du wirst halt nicht unnötig böse Blicke abbekommen, deswegen machst du es eher nicht, weil das kommt so aus sehr alten orthodox-christlichen Traditionen. Man sagt so, dass die Kleidung in der Kirche keine Aufmerksamkeit erzeugen soll, ne, und andere nicht von ihren Gebeten zum Beispiel ablenken soll, deswegen einfach.
Und die Hose würde das natürlich tun, verständlicherweise.
Die Hose würde es natürlich tun, weil es deinen Po betont.
Ach ja.
So. Weiß ich nicht. Naja, jedenfalls also sowas kriegt man schon mit, aber ich habe da ehrlich gesagt halt wenig Verbindung mit. Ich finde es auch krass, ich kenne auch Leute in Russland, die ihre Autos segnen lassen. Also
wirklich?
Die fahren da wirklich hin mit ihrem Auto zur Kirche, dann steht da irgendwie ein Pfarrer oder wer auch immer, keine Ahnung, oder ein Priester, und der gibt dann das Segen fürs Auto und segnet das dann mit so einem Weihwasser und
Das habe ich auch mal, ja,
whatever.
Ich bin mal mit einer ukrainischen Freundin in so eine Kirche gegangen, auch so zu Ostern, wo dann auch überall diese Zöpfe und so waren. Und da ist dann auch der mit so einer Peitsche, nicht Peitsche, aber mit diesem Weihwasser und hat an alle das Essen und die Leute und so mit diesem Wasser, wie heißt das?
Beweihräuchert.
Gesegnet oder so, ja, genau. Ja, finde ich total crazy, dass man das auch mit Autos macht irgendwie. Das habe ich noch nie gehört. Aber weil du vorhin gesagt hast, das macht ja jeder so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe mal bei der Seite von der Bundeszentrale für politische Bildung geschaut, wie das denn so, also ob es da Zahlen oder so gibt. Und die sagen, dass 75% der Einwohner von Russland jetzt zum Beispiel sich zum russisch-orthodoxen Glauben bekennen. Ist eher so eine Tradition, aber keine gelebte Alltagsreligiosität. Also die meisten Leute leben das gar nicht aus. Also da steht zum Beispiel, dass irgendwie nur zum Beispiel auch 5%, die sich so dazu bekennen, gar nicht getauft sind. Und die aktiven Kirchengänger, also das liegt maximal bei 10% der Bevölkerung. Also die sagen zwar, sie sind russisch-orthodox, aber das ist kein Bekenntnis zur Religiosität, sondern eher so, da steht zur, in Anführungszeichen, russischen Kultur. Also es ist eher so, ja, nationale Tradition, schreiben sie. Und das fand ich dann irgendwie auch ganz spannend, weil so habe ich das auch bisher wahrgenommen.
Ja, genau, stimmt. Ja, weil natürlich die Menschen, vor allem die in den Metropolen leben, wie, weiß nicht, St. Petersburg, Moskau, Krasnodar oder in Russland zumindest, die sind auch viel jetzt moderner, glaube ich, als Menschen noch vor vielen, vielen Jahren, die das noch sehr gelebt haben und die das sehr geprägt hat. Man sieht ja auch sehr viele ältere Menschen, die zur Kirche gehen, aber ja, aber trotzdem irgendwie spannend, weil es natürlich super individuell ist und ich frage mich auch immer, wie ehrlich die Menschen in solchen Umfragen sind, was das angeht.
Ja, das ist ja sowieso immer die Frage. Ist. Genau, das sind auch immer ein paar, das russische Meinungsforschungsinstitut, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, WZIOM, Vzium, keine Ahnung, die haben das halt erhoben. Ne? Also da weiß ich auch immer nicht, wie man so diesen ganzen Zahlen vertrauen kann.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass es sehr viele Menschen gibt, für die die Kirche eine sehr große Rolle im Alltag spielt. Und zwar so eine große Rolle, dass sie wirklich Halt finden im Glauben oder indem sie in die Kirche gehen und beten. Und vor allem jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit, in der Situation, wo es sowohl natürlich in der Ukraine, aber auch in Russland für viele sehr schwierig ist.
Ja, wichtige Ergänzung. Nur weil es für uns keine große Rolle spielt oder gespielt hat, heißt es natürlich noch lange nicht, dass das für viele, viele andere nicht eine wichtige Rolle im Leben auch sein kann oder spielen kann. So.
Ja, und ich finde, klar, wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, dass wir jetzt weniger oder kaum religiös sind oder du bekenntnislos und so weiter und so fort. Und ich finde, man muss einfach, egal wie wir eingestellt sind, Religionen und Glauben akzeptieren und respektieren, die es einfach gibt. Und deswegen ist es einfach nochmal wichtig zu sagen, dass Respekt, egal ob du glaubst oder nicht, da an dieser Stelle super wichtig ist.
Aber was man natürlich, wenn wir jetzt gerade über Religiosität und vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Zeit Russland spricht, muss man auf jeden Fall erwähnen, dass es hochproblematisch gerade ist, wie die Kirche während des Angriffskrieges auf die Ukraine in Russland agiert. Also man kann da vielleicht so ein paar Sachen zusammenfassen. Ich muss aber eine Empfehlung aussprechen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Das ist von Arte. Die machen ja Fake News, diese Formate und so. Und da ist ja auch diese unabhängige Journalistin, die wir, glaube ich, auch schon mal hier und da zitiert haben.
Ja.
Und die haben ein Video, das ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinke. Das Video heißt Der Heilige Krieg, so religiös ist die russische Propaganda.
Das ist so krass.
Das ist so absurd. Dieses Video ist so, so krass. Also da werden auch ganz viele so Reden eingeblendet und so von unterschiedlichen, weiß nicht, Erzpriestern und whatever und zum Beispiel auch Kyrill, ne, das ist ja der Oberhaupt der Kirche, das ist der Patriarch, der auch immer wieder in Skandalen verwickelt ist, also irgendwelche teure Luxusuhren, die er sich kauft, Luxusimmobilien, das sagt auch schon, finde ich, sehr viel aus und so. Und was ich auch nicht wusste, es gibt ein Gesetz in Russland, dass man die Gefühle von Gläubigen nicht beleidigen darf. Wusstest du das? Es gibt dieses Gesetz.
Was bedeutet das konkret?
Naja, das weiß man eben nicht und deswegen ist es so unberechenbar. Es gehört wohl zu den unberechenbarsten Gesetzen, weil man nie weiß, was darunter fällt. Also ich glaube, es wurde mal unter anderem eingeführt, weil man keine obszönen Bilder vor Kirchen oder so machen durfte. Aber jetzt, sobald du halt irgendeine Äußerung über die Kirche machst, könnte es als das Beleidigen von Gefühlen von Gläubigen ausgelegt werden. Dementsprechend
Ach so, ja, das
äußern
kam,
sich.
Stimmt, das Gesetz wurde eingeführt, nachdem Pussy Riot,
genau,
ne, da in der Kirche getanzt,
genau,
haben und festgenommen wurden.
Diese Protestgruppe von Frauen, die irgendwas auch über Putin und so, also und dann wurde dieses Gesetz ins Leben gerufen, dass man das nicht mehr darf und deswegen äußern sich wohl die Leute generell in Russland gar nicht so mega oft zur Kirche. Aber es ist halt so krass, weil der Glauben, also es gibt auch zum Beispiel so eine, wie heißt die denn, Regina Elsner, sie ist Expertin für orthodoxe Kirchen Osteuropas und sie ist auch Theologin, die sagt zum Beispiel, man kann seit Jahren beobachten, wie sich die russische orthodoxe Kirche in Russland radikalisiert. Also andere Meinungen innerhalb der Kirche werden unterdrückt, weshalb die radikalisierten Kräfte die Kirche heute dominieren, was ich super crazy finde. Und da geht es auch darum, dass zum Beispiel, ja, die nehmen die Gott ganz oft oder den Glauben als Rechtfertigung für alles, was gerade so in der Ukraine passiert oder was Russland der Ukraine antut. Also sie sagen zum Beispiel, dass Soldaten, die im Krieg sterben, die opfern sich und deswegen werden alle Sünden oder so reingewaschen. Oder gibt auch Priester, es gibt zwar Priester, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, aber die werden natürlich strafrechtlich verfolgt wegen diesem Gesetz Verunglimpfung des Militärs und so. Ach, und es gibt diesen orthodoxen Sender, Spass heißt der. So ein ganz, kannst dir ja vorstellen, wenn irgendwie Staatspropaganda mit orthodoxen Sendern so zusammengeführt wird, was da so zu sehen ist, ganz dubiose Interviews, Priester, die sagen, dass der Wille Gottes von Putin ausgeführt wird, ja, also Propagandisten benutzen einfach diese Religion und sagen, um das halt zu rechtfertigen und sagen, sie kämpfen gegen Satanismus zum Beispiel und das ist so Gott ja. gegen das Böse und so.
Genau.
Und sagen auch, und dass es okay ist zu töten oder Niederlagen einzustecken wegen dem Glauben, wegen Gott und so. Es ist so, so, so verrückt.
Genau, und vielleicht erinnern wir uns, nach 8 Monaten Angriffskrieg hat Putin ja irgendwann nicht mehr nur von Entnazifizierung gesprochen, sondern auch von Entsatanifizierung. Ne? Satan, der angeblich besiegt werden muss, beseitigt werden muss, was ja absolut absurd ist. Und weil du gerade vorhin auch diesen Kyrill, den Ersten, angesprochen hast, der Patriarch und Spitze der Kirche, was ich ja nicht wusste und was ich jetzt bei meiner Recherche herausgefunden habe, was ich so krass finde, also es ist jetzt auch noch nicht, glaube ich, 100% bestätigt, aber es gibt eindeutige Beweise, die das eben bestätigen, dass er, also dieser Kyrill, den man sieht in der Kirche mit seinem kirchlichen Gewand, der an das Volk spricht, an die religiösen Gruppen, er war angeblich wie Putin beim KGB, er war ein Spion. Wow. Also eindeutig wird jetzt nicht darüber gesprochen in den Medien, darüber, weil es jetzt auch relativ, also neu ist, dass das rausgekommen ist, aber es gibt wohl viele Schriften und Beweise, die eben bestätigen, dass er einfach mal beim KGB war in den 70ern oder 80ern. Also ein Mensch, der gerade eben zu Gott spricht und alles, was gerade auch in dieser politischen Situation passiert, mit der Kirche verbindet, war mal Spion. Also,
es ist
what the fuck, was passiert da eigentlich?
Das ist eine gute Zusammenfassung.
Und,
what the fuck.
Ja, einfach nur what the fuck. Er bezeichnet ja selbst auch Putin als Wunder Gottes und auch er spricht der Ukraine das Existenzrecht ab in seinen Reden, öffentlich im Fernsehen. Und ich finde, diese krasse Rhetorik vom Oberhaupt der russischen Kirche ist so gefährlich. Ja. Weil klar, absolut, auch wenn es so wenig Aktivgläubige gibt, es gibt halt Passivgläubige, die vorm Fernseher sitzen und diese Reden hören, die ja auch noch so ein bisschen, also ich finde, wenn du die Reden, auch wenn du dich gar nicht für die Kirche interessierst und wenn du dir so Reden anhörst, denkst du dir einerseits, okay, alles klar, interessiert mich nicht. Andererseits geben diese, also ist diese Atmosphäre in einer Kirche oder das, was irgendwie so ein Patriarch sagt, nochmal was ganz anderes, als wenn ein Politiker oben auf der Bühne steht und in seinem Anzug politische Reden dahin plappert. Weißt du, das ist ein ganz anderes Feeling,
so sehe,
was er rüberbringt.
Manchmal werden ja so die, weil die sind ja immer bei diesen Reden dabei, und dann, wenn das dann auf einmal diesen religiösen Unterton hat, so, boah, also ich, das ist so creepy irgendwie. Ich kann es nicht anders beschreiben, als einfach nur creepy und unangenehm, das Gefühl, was einen dann so überkommt. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, als es einfach quasi die Kirche so mit dem Staat sehr so zusammenarbeitet. Also sie bekommen quasi als Gegenleistung dafür, dass sie den Staat so unterstützen, unter anderem Zuwendungen, ne, Renovierungen, Neubau von Kirchen, Finanzierung und so für kirchliche Vereine. Also deswegen ist es so ein Geben und Nehmen zwischen diesen Instanzen.
Und wie du
Staat
gesagt hast, Luxusimmobilien oder 43 Millionen Dollar Flugzeugreisen für den Patriarch.
Also, ja, also fette Empfehlung auf jeden Fall für dieses Video. Da kriegt man einen sehr guten Einblick, wie diese Religion da gerade dafür fast schon missbraucht wird oder beziehungsweise instrumentalisiert wird. Verlinken wir euch natürlich in der Infobox.
Yes. Ja, Leute, dann würde ich sagen, schwappen wir mal rüber zum Jetzt-Talk. Und ich, was hast du gesagt?
Ja, ich war gerade so, heißt das überhaupt ein Jetzt-Talk? Ich habe kurz vergessen, wie unsere eigene Rubrik heißt. Ich weiß auch nicht.
Ja, so heißt sie.
So heißt sie.
Ja, ich glaube, wir müssen auch noch mal ganz kurz bei diesem Thema bleiben, was jetzt erstmal nichts mit Religion mehr zu tun hat. Aber du hast vielleicht mitbekommen auf Social Media, dass dieser Militärblogger in St. Petersburg getötet wurde.
Tatarski.
Ja, das ging irgendwie...
Ging auf jeden Fall viral, wurde viel geteilt bei mir auch in den Bubbles. Ich habe nur am Rande mitbekommen, was überhaupt Militärblogger sind, habe mich aber dann so ein bisschen damit beschäftigt. Aber ja, erzähl erstmal zu Tatarski.
Ja, ich habe das auch erstmal gesehen, habe gedacht, wer ist bitte dieser Blogger? Was hat er eigentlich gemacht, dass er jetzt Ziel so einer Explosion wurde? Und generell ist es alles so ein bisschen weird, was passiert ist, weil das war ja in St. Petersburg einfach in einem Café, wo auch mehr als 30 andere Menschen verletzt wurden. Und dieser Blogger wurde eben getötet bei der Explosion. Der heißt Vladlen Tatarski, heißt in echt Maxim Formin, also der hat einen anderen Namen. Und ich habe den, als ich den gegoogelt habe, habe ich den dann auch wieder erkannt, weil ich habe den mal bei einer Rede Putins in Moskau gesehen, wo er sich dann später für Social Media gefilmt hat und ganz schlimme Sachen in Richtung Ukraine gesagt hat, die ich gar nicht wiedergeben will, weil sie sehr absurd und gewaltverherrlichend waren. Aber dann dachte ich, dieses Gesicht ist mir auch besonders wirklich im Kopf damals geblieben, weil ich dachte, wie abgrundtief kalt und unmenschlich kann ein Mensch sein.
Noch krasser ist ja, soweit ich das herausfinden konnte, ist, dass er ja in der Ukraine geboren ist. Der kommt ja aus der Ukraine.
Er ist tatsächlich in der Ukraine geboren, hat aber auch anscheinend seit seiner Kindheit immer Hass auf die ukrainische Sprache gehabt und hat sich immer dafür eingesetzt, dass er Russisch spricht, auch in der Schule und so weiter. Also er ist nach und nach einfach ein krasser Befürworter Russlands geworden und vor allem jetzt Befürworter des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und ja, er ist ein Blogger mit einem krass wichtigen Bestandteil so für die Kreml-Propaganda und hat Putin geholfen, dass Menschen ihn, also Putin, so sehen, wie er gesehen werden will, als eben Retter Russlands. Und dieser Tatarski hat 500.000 Follower auf Telegram, was echt viel ist, weil auch da, auch wer kein Follower ist, der schickt die Videos weiter und also wie viele Millionen sich das angesehen haben, will ich gar nicht wissen. Scary. Und und das Spannende irgendwie bei ihm ist, er hatte nicht nur Feinde in der Ukraine, aber auch in Russland, weil er in seinen Social Media Posts immer wieder auch die russische Armee kritisiert hat und gesagt hat, ihr seid zu langsam, ihr seid zu lahm und macht mal schneller und macht mal größere Angriffe auf die Infrastruktur oder auf mehrere Infrastrukturen in der Ukraine. Und deswegen hatte der auch in Russland so ein, nicht das beste Ansehen, sage ich mal.
Ja.
Aber
dazu muss man vielleicht ganz kurz erklären, weil ich habe dann so überlegt, was sind überhaupt Militärblogger und Bloggerinnen? Und es gibt so einen Bericht von dem amerikanischen Institute for the Study of War, ISW, wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Aber die sagen quasi, dass es so 500 russische Militärbloggerinnen und Blogger gibt. Davon gehen die zumindest aus. Also auch schon mal krass, überleg mal, 500 von denen, die das so machen. Und die vertreten meistens so eine kriegsbefürwortende russisch-nationalistische Haltung, haben voll oft auch so Verbindungen zu den Soldaten oder so, zu den Streitkräften. Manchmal sind die so an der Front, berichten über die Kämpfe, Verluste der Ukraine natürlich und auch Todesopfer. Aber sie sind halt nicht unabhängige Journalisten, sondern sehr Kreml-freundlich, also haben so diesen nationalistischen Unterton. Und in einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand, dass die so eine Sonderstellung in der sehr staatlich kontrollierten Medienlandschaft in Russland haben. Also sie dürfen relativ frei über das Militär und das Kriegsgeschehen schreiben und berichten. Das sagt die Moskau-Korrespondentin, die wir ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast hatten, beziehungsweise die uns ja auch schon mal Sachen eingeordnet hat. Und genau, sie aber manchmal schlagen sie eben auch über die Stränge, wie du sagst, weil sie eben auch Kritik äußern. Und das wird meistens zwar geduldet, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ne, in seinem Fall ist es ja jetzt tragisch geendet, weil er ja dann doch immer kritischer wurde gegenüber der Kriegsführung, gegenüber Putin.
Ja, wobei man ja auch nicht 100% sagen kann, Stand jetzt, wer eigentlich hinter diesem Anschlag steckt, ja. Weil jetzt aktuell wurde eine Russin festgenommen, die ist 26 und die soll angeblich eine Anhängerin von Kreml-Kritiker Nawalny sein. Also es war ja auch absurd, weil sie hat, also dieser Tatarski war bei einer Veranstaltung in St. Petersburg in diesem Café, um eben über sein Militärblogging zu sprechen und zu erzählen, wie das funktioniert und über den Krieg in der Ukraine auch sozusagen aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive aus zu berichten. Und da waren natürlich auch sehr viele Leute am Start, die den Krieg befürworten, vor allem, weil die das ja sich anhören wollten. Mhm. Und diese eine Person, also eine junge Frau, soll ihm dann eben auf der Bühne sogar eine Büste übergeben haben, also so eine kleine Statue, in dem eben dieser Sprengsatz war, der dann explodiert ist. Boah. Und es gibt jetzt
Entschuldigung, ich habe das Gefühl, wir leben in einem schlechten Film aktuell. Also das sind echte Sachen, die passieren. Kann man sich das vorstellen? Das sind gerade echte Menschen, echte Dinge. Es ist so völlig absurd, dass das gerade dort Realität ist irgendwie.
Ich find's auch krass. Es klingt irgendwie nach so einem Thriller, wie
ganz schlechter Film. Ja.
Ganz, ganz schlecht, genau. Und jetzt ist es halt so, Moskau schiebt natürlich die Schuld der Ukraine in die Schuhe. Sagt man das so? Die Schuld in die Schuhe schieben?
Du fragst die Falsche. Du weißt, dass du die Falsche fragst.
Jedenfalls beschuldigt Moskau und die Ukraine. Ja. Und die Ukraine natürlich, die weist alle Anschuldigungen zurück. Sie hat nichts mit dem Fall zu tun. Und jetzt gibt es wohl auch aktuell ein Bekennerschreiben, das auf Social Media kursiert. Und der kommt auch nicht aus der Ukraine, sondern eben aus Russland. Und da geht es um eine russische Partisanengruppe. Nationale Republikanische Armee heißt die. Und es ist so eine Untergrundorganisation, von der man sehr wenig weiß. Und die hat sich jetzt dazu bekannt, dass sie diesen Anschlag verübt haben soll. Mhm. Und es gibt sehr viele Fragen, weil, also ich finde es halt, weil wir schon so sagen, dass es wie so ein Krimi und wie so ein Thriller ist, weil es gibt ein Video von dieser Frau, die ihm anscheinend, die dem Tatarski eine Büste übergibt, als Geschenk.
Das habe ich auch auf Social Media rumgeistern sehen.
Genau. Aber die Frau, die jetzt festgenommen wurde, die sieht ganz anders aus als die Frau auf dem Video.
Okay.
Und es gibt Gerüchte, dass die sich dann schnell die Haare abgeschnitten haben soll. Aber es ist alles, es sind so viele Fragen offen, wer dahinter steckt. Es ist alles noch nicht klar und auf jeden Fall ein krasser Fall, über den ich finde, man sprechen kann auf jeden Fall, vor allem in diesem Podcast, weil man ja darüber hört und so denkt, okay, Russland, vielleicht komme ich daher und was ist da passiert in St. Petersburg in einem Café, da sind ja auch andere unschuldige Menschen irgendwie betroffen, was geht da eigentlich ab und wir halten euch auf dem Laufenden, falls es noch irgendwie was krass Neues gibt dazu.
Ja. Ich finde es so verrückt, ich habe noch dazu gelesen, dass es quasi jetzt andere russische Militärblogger gibt, die halt jetzt Angst haben nach diesem Fall. Wladislav Poznyakov oder so heißt der, der schreibt beispielsweise auf Telegram, und der hat da auch so eine 250.000 Follower, dass Militärblogger am besten Russland verlassen sollen und ihre Aktivitäten vom Ausland quasi machen sollen oder betreiben sollen. Er sagt, in Russland ist man nicht mal vor seinen eigenen Leuten geschützt, geschweige denn vor Fremden. Also es ist schon einfach nur völlig absurd, wenn selbst Kreml-nahe Militärblogger in dem Sinne gerade Angst haben davor. Also es ist einfach nur, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann, weil, keine Ahnung, kann man nicht übertreffen an Absurdität aktuell.
Ja, weil einerseits versteht man, wenn Kreml-kritische Medien ins Ausland reisen, weil sie verfolgt werden vom Staat.
Aber jetzt auch Kreml-nahe anscheinend.
Ja.
Oder zumindest die Blogger, ja.
Ja.
Ja, verrückt. Ich würde aber jetzt mal sagen, vielleicht können wir noch versuchen, etwas anderes, etwas mehr oder weniger Schöneres, beziehungsweise den Jetztalk noch unterbringen zu können. Weil wir haben nämlich nach unserer Folge zum Thema, ich glaube, Muttersprache war das. Das war eventuell die Folge 40 oder 41, kann das sein? Da haben wir ja viel darüber gesprochen, russische Sprache, Muttersprache, dass das ein bisschen komplexer ist, die Verbindung zu der Sprache. Und ich glaube, da gibt es ein bisschen Gesprächsbedarf, weil wir haben ein paar Mails reinbekommen. Und vielleicht können wir ein paar von diesen Mails mal kurz zumindest hier vorlesen bzw. thematisieren, weil fand ich sehr schön, was da so reingekommen ist.
Voll, vor allem, weil ich ja gesagt habe, dass ich Probleme habe im Deutschen, Dinge auszusprechen. Also ich bin dran, ich übe fleißig jeden Tag vom Mikro, nein, Spaß, ich mache das natürlich nicht, aber ich habe gesagt, das ist einfach irgendwie im Russischen fällt es mir manchmal ein bisschen leichter, Dinge zu sagen als im Deutschen und da geht es eher um so Mundgeschichten.
Ja, du hast dich an die Linguistinnen und Linguisten dieser Welt gewandt und uns hat eine erhört, oder? Also
Lisa hat
nämlich erhört. Genau.
Genau geschrieben. Lisa ist eine Aussprachetrainerin. Mhm. Bitte, warum hat mir noch nie jemand gesagt, dass es sowas überhaupt gibt? Aussprachetrainerin, ich hätte sie mal früher fragen können. Jedenfalls hat sie uns ganz schön geschrieben, dass sie unseren Podcast hört und dass sie sich auf jeden Fall angesprochen hat bei diesem Thema. Und sie hat uns erzählt und erklärt, warum es eigentlich so ist, dass eben die deutsche Sprache ein bisschen schwieriger über die Lippen geht als die russische. Und zum Beispiel hat sie, also was ich ganz spannend finde, hat sie über Vokale gesprochen, ne? Wie O oder I. Sie hat gesagt, Vokale werden im Deutschen mit ultra viel Spannung gebildet. Da geht die Stimme sehr weit hoch. Daran hört ihr die Spannung. Also Hö, Hö, Ton.
Wie nochmal?
Weiß ich nicht. Ich überlege gerade, geht die Stimme echt sehr weit hoch? Hoch?
Hoch?
Warte mal, wie sagt man das auf Russisch? Da. Ah, guck, da geht's nach unten. Da. Oder?
Ja.
Хорошо. Хорошо.
Gut.
Gut. Siehst du? Tatsächlich.
Gut.
Du sagst хорошо. Ja nicht gut.
Du хорошо. Sagst auch nicht хорошо.
Genau, хорошо. Du sagst хорошо.
Und der Klassiker und an der Kasse. Tschüss. Tschüss.
Oh ja.
Ne?
Tschüss. Baka. Stimmt. Baka. Baka.
Tschüss.
Man sagt, genau, man geht mit den Vokalen. Ihr könnt das gerne mal zu Hause üben. Eigentlich spannend, ne? Wow, okay,
eigentlich
cool.
Spannend.
Ja, jetzt und dann
muss,
sagt sie so.
Denke ich die ganze Zeit drüber nach, ob ich hoch spreche oder nicht.
Hoch. Oh, hoch.
Oh. Высоко.
Высоко. Da gehst du wieder nach unten.
Высоко.
Высоко.
Hoch.
Du sagst nicht высоко.
Es ist jetzt ein bisschen verfälscht, weil wir natürlich einfach jetzt gerade uns sehr beeinflussen haben lassen. Aber ich verstehe es auch. Ich kann es irgendwie sehen, ja.
Und artikulatorisch schreibt sie, ist da auch super viel los. Beim O schiebt ihr Lippen sehr
Satz.
Weit vor.
Ja, artikulatorisch voll, ne? Ist viel los
ist
beim
auch
O.
Super viel. Also, artikulatorisch ist da auch super viel los. Beim O schiebt ihr Lippen sehr weit vor. Beim I gehen die Lippen stark in die Breite. Oh, ja, stimmt. Oho, I, wie. Und im Russischen werden beide Laute etwas weniger angespannt gebildet, was sich meistens auf die Stimmhöhe auswirkt.
Ah, oh, I, I, O, O, I.
I, O, U, I, A, mm.
Wenn irgendjemand gerade so unseren Podcast laut hat und wir einfach nur O, O, I, O. Ich möchte jetzt echt wissen, wie viele Leute diese Übungen mit uns mitgemacht haben.
Finde ich richtig gut. Ja, es gibt noch sehr viele andere Erklärungen. Irgendwie, ach Leute, es ist spannend, wirklich. Es gibt auch so stimmlose Plosivlaute. P, P, T, K. Ah ja, sie werden mit sehr viel Kraft im Deutschen ausgesprochen. Das heißt, ihr atmet dabei sehr stark aus, habt gesamtkörperlich sehr viel Spannung und spannt auch an den jeweiligen Artikulationsstellen sehr stark an. Ach, okay, das heißt, wenn wir jetzt sagen, Pferd, Pferd, dann kriege ich mich auf und dann meine Körperspannung ist richtig krass gerade am Eskalieren. Und wenn ich auf Russisch sage, ja, Laschatka, Laschatka, Loschit, stimmt, Loschit, dann ist es vielleicht ein bisschen entspannter. Naja, man kann sich ja auch alles einbilden, oder?
Ja, finde ich auch. Nee, aber Lisa, vielen Dank dir fürs
Abnörden
in der besten Art und Weise und uns auf jeden Fall auch nochmal erklären, was da eigentlich abgeht bei uns, wenn wir unsere Muttersprache sprechen.
Ja, Leute, wenn ihr auch solche Übungen machen wollt, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was in Deutschland so schwer, im Russischen ein bisschen leichter vielleicht fällt, es gibt ja auch da ein paar Beispiele mit polnischen Aussprachen, dann hat die Lisa auch einen YouTube-Account und zwar heißt der Sprich schön. Hört da doch gerne mal rein, guckt euch das an, vielleicht ist da was für euch dabei, wie ihr eure Aussprache ein bisschen verbessern könnt sogar vielleicht.
Cool. Finde ich gut. Und passend dazu können wir nochmal eine Mail aufgreifen von Alexandra, die uns auch geschrieben hat. Und ich fand die so cute, weil sie hat auch damit zu tun. Sie sagt nämlich, ihr helft mir gerade endgültig meine Identität zu festigen. Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und war lange nicht sicher, wer ich eigentlich bin. Ey, finde ich so cool. Es ist nie zu spät, haben wir gesagt, ne? Nie zu spät, sich in irgendeiner Form festzulegen oder auf der Suche nach sich oder seinem Namen oder whatever zu gehen. Sie sagt nämlich, sie hat zur Hälfte osteuropäische Wurzeln. Sie hat es aber nie so richtig kapiert, erst als sie erwachsen war. Fühlt es aber erst so richtig, seit sie selbst Kinder hat. Und seitdem ist sie auch nicht mehr komplett so auf der Suche nach sich selbst. Und sie hat gemeint, in der Kindheit wurde sie immer wieder gefragt, wo sie herkommt, weil sie in Anführungszeichen nicht deutsch aussieht. Fühl ich. Darüber wollen wir vielleicht auch mal sprechen, oder?
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Das höre ich auch die ganze Zeit.
Ja.
Und ihr wurde auch gesagt, dass sie in Anführungszeichen so anders spricht. Also sie hatte lange Zeit dieses rollende R. Sie meinte nicht das Fränkische oder Bayerische, dieses Osteuropäische. Wisst ihr, was ich meine? Da könnte bestimmt die Lisa mehr dazu erklären.
Ja.
Genau, und sie hat gemeint, dass sie sich das leider irgendwann wegtrainiert hat, aber vielleicht lasse ich es bald wieder zu. Und das finde ich irgendwie voll schön, dass man da so bewusst sagt, vielleicht möchte ich doch was an meiner Aussprache auch im Deutschen ändern, um wieder zu mir selbst zu finden. Also ich finde das irgendwie total cool. Ja, genau. Und dann hat sie gemeint, sie wurde in der dritten Generation total deutsch sozialisiert, aber die osteuropäische Mentalität schlägt an vielen Stellen durch. Dieses, was kommt, das kommt. Das ist ja so ein Sprichwort, was wir auch schon öfter mal thematisiert haben in der Folge mit Richard, glaube ich, war das. Genau. Sie hat gemeint, das Essen und Trinken, der Speiseplan im Allgemeinen, die Gastfreundschaft, lauter so Kleinigkeiten, über die ich schmunzeln muss, wenn sie in eurem Podcast Erwähnung finden. Ja, und halt Aberglaube und Manifestieren natürlich. ja, das fand ich sehr schön. Also danke auch für diese wunderschöne Mail, der wir auch noch mehr bekommen haben. Und vielleicht kann ich noch mal eine dritte Mail erwähnen. Sie war sehr persönlich und da hat uns auch eine Person mit in ihre Geschichte genommen, gesagt, dass sie in Deutschland geboren wurde, ihre Geschwister aber alle aus Kirgisistan kommen oder beziehungsweise da geboren sind, wo auch ihre Eltern herkommen, die aber nicht kirgisisch sind, sondern aus dem Kasachstan und die Mutter oder die Großmutter ist aus Königsberg oder so und irgendwann sind sie nach Russland ausgewandert, aber sie weiß es gar nicht, hat sich damit auch nicht so richtig befasst, weil sie wusste nicht so viel mit ihren Wurzeln anzufangen. Sie hatte auch eher eine nicht so mega gute Beziehung zum Russischen gehabt, weil die Mutter ihr dann plötzlich das beibringen wollte. Sie hat da keine guten Erinnerungen an diesen Unterricht, in diesem Privatunterricht. Wir alle wissen, wie streng manchmal Eltern sein können bei sowas. Und sie sagt aber, ich frage mich manchmal auch, ob es nicht besser gewesen wäre, Russisch zu lernen, damit ich heute die Leute in der Geflüchtetenhilfe supporten kann. Dann denke ich mir aber immer, dass ich ja nichts dafür kann, dass ich es nicht gut lernen konnte. Und sie meint auch, dass sie dank Anastasia und Chris vom Russland-Journal weiß, dass man Russisch in nett und langsam sprechen kann. Und ich habe inzwischen auch die Geduld, um mir die Erklärung und Aussprache anzuhören. Ob ich jemals meine Russisch-Skills ausbauen werde, keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass ich euch habe. Durch eure Erfahrung kann ich so langsam für mich aufarbeiten, wie das eigentlich war, mit Migrationshintergrund in Deutschland aufzuwachsen. Wobei für mich schon lange sicher ist, dass Deutschland damals wie heute sehr viel Nachholbedarf hat. Word.
Das denke ich auch.
Ja, also danke an dieser Stelle euch allen fürs Schreiben.
Vielen Dank.
Ihr jetzt denkt so, ey, ich habe auch noch was zu sagen, vielleicht ja auch zu diesem nicht-deutsch Aussehen, ne? Weil wir wollen ja vielleicht in der nächsten Folge oder wann auch immer darüber reden, dann schreibt uns einfach mal an jettemädchen@dasding.de. Wir freuen uns immer total, von euch zu hören, eure Perspektive auf Sachen zu hören und die dann hier im besten Fall mit dem Rest der Community zu teilen.
Ja, oder wenn euch im Laufe der Folge irgendwie ein Thema aufgefallen ist, ihr habt euch das notiert, schreibt uns das einfach, ganz easy.
Glaubst du, die Leute schreiben so mit, während sie uns hören?
Weil wie bitte?
Glaubst du, die Leute schreiben so mit, während sie uns hören? So,
ja, wir sind ja wie ein kleiner Russischunterricht, also wie zwei russische Lehrerinnen, die auch mal was beibringen können. Natürlich nicht.
Nein, sind wir nicht. Aber ist okay. Wir freuen uns, dass ihr zu dieser Unterrichtsstunde wieder mitgekommen seid, wieder erschienen seid, so zahlreich erschienen seid. Dann würde ich sagen,
gleich
entlassen wir
die
euch.
Glocke.
Genau, entlassen wir euch ins Wochenende, wenn wir es sagen, nicht wenn die Klingel. Ne? Wir beenden genau. den Unterricht, nicht die Klingel.
Ja.
Und ich würde sagen, wir beenden den Unterricht mit dem Aberglauben der Woche, oder?
Auf jeden Fall.
Ich dachte, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Community. Wir haben auch diesen Aberglauben per Mail bekommen von Lena, die uns ganz viele geschickt hat. Und aus denen schöpfen wir jetzt noch eine Weile, glaube ich. Einer davon ist, und ich kenne den und ich bin gespannt, ob du den auch kennst, Vicky.
Mhm.
Wenn man zusammen um einen Laternenmast oder ähnliches geht, muss man sich nicht nur danach die Hand reichen, sondern man muss danach auch sagen, Privet, Nastolet. Nach dem Motto, dass einem nichts trennen kann. Privet, Nastolet heißt Hallo für 100 Jahre.
Für 100 Jahre.
Ja,
ich kenne das. Also ich glaube, ich habe das sehr selten gemacht, aber ich habe es auf jeden Fall mal gehört, gesehen. Irgendeiner hat es gemacht. Ich dachte, what is going on? Aber ja, kenne ich.
Ja, aber ich habe immer so ein, wenn man so zusammenläuft oder so und da kommt dann so ein Laternenmast, habe ich immer ein komisches Gefühl, weil ich das kenne, dass das nicht unbedingt cool ist, wenn man so getrennt wird durch was auch immer. Ich kenne das.
Aber wie ist das denn, also wenn du, also sagen wir mal, auf der Straße ist eine Laterne und du reichst ihr die Hand, wie als würdest du jemanden begrüßen, also so richtig Hand reichen?
Der Laterne reichst du nicht die Hand.
Nee, der Person. Also quasi wie so beim Bewerbungsgespräch die Hand reichen.
Weiß ich nicht. Stimmt, stell dir mal vor,
wie
man stellt
man
sich
denn
dann
die
so
Hand
hin.
Oder macht man so High Five?
High Five? Ja, vielleicht einmal kurz Händchen halten. Einmal kurz Hand nehmen. Privat.
Und was ist, wenn das deine Chefin ist und du
gar
keine...
Ja, dann
ist
das vielleicht ein bisschen weird.
Aber schau mal vor, das ist deine Chefin und die lebt auch den Aberglauben und die muss das auch machen und dann ist... Dann endet diese Situation
Gott.
Ganz
da
dramatisch
ich noch
für
nicht
beide.
Nachgedacht. Stimmt, das kann ganz schön komisch sein, je nachdem, mit wem man da unterwegs ist.
Ja, oder
glaubst du, die denken sich dann nur so privat installiert, aber reichen sich dann nicht die Hand, weil es manchmal einfach nicht angemessen ist?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Aberglauben im Job sehr kompliziert werden könnten, weil zum Beispiel auch etwas über die Türschwelle nicht geben, wenn dein Chef dir irgendwie eine Ordnungsmappe über die Türschwelle gibt, dann muss der immer kurz in den Raum rein oder andersrum. Da kommen doch voll viele Missverständnisse. Also, ist doch voll
das
kompliziert. Man muss ja auch so eine Distanz bewahren zu den Mitarbeitenden.
Stimmt.
Und
darüber
Aberglaube finde ich verbindet.
Ja.
Ja, naja, das sind meine Gedanken dazu.
Finde ich gut. Und ich finde, mit diesem Privet Nastolet sagen wir jetzt einfach mal Paka.
Navsigda, Nastolet.
Paka Navsigda heißt Tschüss.
Für immer.
Für immer. Aber natürlich meinen wir das nicht. Es tut mir leid, es hat sich gerade
gereimt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Sag's
mir doch einfach ins Gesicht, wenn du keinen Podcast mehr machen willst.
Nein. Natürlich sagen wir einfach mal Paka.
Paka.
Bis in 2 Wochen.
Da Saftra. Paka,
genau.
Da Saftra.
Bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Mit 5 Sternen
bitte.
Natürlich, versteht sich.
Wir würden uns wirklich freuen. Schreibt Bewertungen, Kommentare. Teilt den Podcast bitte mit euren Freunden und Freunden.
Ja,
teilt ihn einfach.
Ja.
Erzählt von uns.
Verschickt
und wir freuen
TikToks.
Uns wirklich über jeden Support.
Yes, nee, wirklich ganz ernst gemeint. Also danke euch auf jeden Fall für all eure Gedanken. Und ich würde sagen, bis in 2 Wochen.
Ja, bis in 2 Wochen. Wir hören euch. Bye-bye. Baka. Baka.
Baka. Tschüss.
Baka.
Tschüss.
Bye-bye. Baka.
Baka. Baka.
Also
dann, ciao.
Baka.
Baka. Baka.